Wo die Liebe hinfällt. Ich wusste nicht, dass ich diesem Stück Welt so unwiderruflich verwachsen bin. Es kam mir bisher niemals in den Sinn, dass es mich wirklich am Leben erhält. Eva Strittmatter. Eva Strittmatters Gedicht Grasnelken beschreibt ein Stück märkischen Sands, karg und trocken. Es handelt von der Liebe. In diesem Fall zum Boden, auf dem man zu Hause ist, dem man vertraut und dem man etwas zu entlocken gelernt hat. Man muss das nämlich lernen und manchmal dauert es lang. Jeder Gartenbesitzer träumt von einem anderen Boden als dem, den er hat. Zum Teil ist es Koketterie, weil eine Pracht, die renitentem Boden entsprossen ist, mehr Beifall bringt als die Üppigkeit in Oberbayern oder in den Tropen, von der man ja weiß, dass sie dort von allein entsteht. Auf mancherlei Art kommt man zu seinem Boden und oft merkt man erst nach geraumer Zeit, dass man da jetzt hingehört und nicht mehr weg will. Das heißt aber keinesfalls, dass man ihn kennt, seinen Boden, die Erde, mit der man künftig zu tun haben wird. Wenn junge Erwachsene zu ihrem ersten eigenen Garten kommen, weil sie einen kleinen Bauplatz dort kaufen, wo sie Arbeit gefunden haben und eine Familie, schauen sie nicht nach dem Boden. Der erste Besitz ist so aufregend, dass kaum jemand sich darum kümmert, woraus er besteht und was der Untergrund versprechen könnte. Wenn die neuen Grundbesitzer schon als Kind mit und in einem Garten gelebt haben, wissen sie, wonach sie schauen müssten. Nach Trockenheit und Nässe, lockerem oder lehmigem Boden, Schatten oder Licht. Das kriegt sogar ein gartenhassendes Kind mit, zwangsläufig. Das ist wie Lesen lernen. Meist aber schauen sie nur, wo das Klettergerüst hin kann oder ein Gummipool. Da wäre ein guter Grillplatz und man möchte natürlich Blumen und vielleicht einen Zwetschgenbaum. Der Boden, der ist unten drunter und spielt erstmal keine Rolle. Später werden dann vielleicht ein paar Fuhren sogenannter Mutterboden abgekippt und verteilt, wobei die Mutter des Bodens meistens so wenig bekannt ist wie der Vater. Dafür ist er teuer. Da machen wir Rollrasen hin, wird beschlossen, und dort ein paar schnell wachsende Büsche als Sichtschutz. Es gibt im Gartencenter viele schöne Blütenpflanzen, bunt, mit respektgebietenden lateinischen Namen und ein paar für Analphabeten gedachten Symbolen auf einem Plastikschildchen, das im Topf steckt. Ein, zwei Kaufräusche später ist so der erste Garten entstanden und der kann sogar hübsch aussehen. Glücklich macht er jedenfalls. Und das ist das Wichtigste. Die Erde bleibt fürs Erste unsichtbar und stumm. Irgendwann allerdings meldet sie sich und zeigt, wer sie ist und dass sie sich von ein paar Zentimetern Fremderde nicht den Mund verbieten lässt. Mit dem Rollrasen fängt es an. Der grüne Teppich sieht im zweiten Jahr schon ganz anders aus und je nachdem, wo unser Stück Erde ist, kommen unterschiedliche ungebetene Gäste. In manchen Städten sind das oft noch über ein halbes Jahrhundert nach dem Krieg Trümmerpflanzen. Disteln, Huflattich, Königskerze und Goldrute. Ich kenne Gärten, in denen man immer noch Ziegelbrocken findet. Man muss gar nicht tief graben. Jeder Garten ist nur der oberste Teil eines Turms von Geschichten. Was war vorher da? Felder, Brachland, eine Tankstelle, ein Haus, ein Friedhof oder Wald? Was würde manch eine Erde sagen, wenn der Gärtner sie fragen würde, dass sie erschöpft ist vielleicht und dass sie mit ein bisschen Stickstoff eine Zeit lang in Ruhe gelassen werden möchte? Lehmboden bleibt Lehmboden und wenn man 100 Säcke Torf hineinwirft, der Gärtner sagt sich Ökologie hin oder her, der verdammte Boden soll machen, was ich will. Der wird sich für kurze Zeit fügen, wird eine Menge Geld und Nerven in sich begraben, aber aus einem schweren Boden wird nicht wirklich ein leichter, das ist wie bei den Menschen. Muss man dem Boden etwas abtrotzen oder schenkt er freiwillig? Eva Strittmatters Grasnelken sind so ein Geschenk. Nur auf sandigem Boden wachsen sie gut, auf diesem mageren Boden, durch den das Wasser wie durch ein Sieb läuft und verschwindet, ohne sich um den Durst der Wurzeln zu kümmern. Kiefern kommen mit wenig Wasser aus oder Wacholderbüsche und so schöne Blumen wie die wilden Nelken. Das kümmernde Rosa harter Grasnelken, ihr bläuliches Spiel unterm spärlichen Tau. Gerade auf kargen Böden werden oft die üppigsten Gärten gestaltet. Für besonders bunte und vielfältige Beispiele haben malende Gärtner gesorgt, zum Beispiel Emil Neulde und Max Liebermann auf ihren Magerböden in Seebühl und am Wannsee. Eine bis heute in Wirklichkeit und auf vielen Bildern bewahrte Farbenfülle. Beide Gärten kann man besuchen, wobei Emil Noldes Garten nach seinem Tod weiter gehegt und geliebt wurde, während der des Max Liebermann Enteignung und Barbarei auszuhalten hatte und erst jetzt wieder wunderbar rekonstruiert worden ist. Beide Künstler haben sich viele Gedanken um ihren Garten gemacht. Der Gesamteindruck ist der einer unbändigen Schöpfungsfülle. Im Überfluss der Tropen, in denen Wachstum und Fäulnis schnell aufeinander folgen, gelten dagegen strenge und formalistische Gärten als schön. Ein Beispiel dafür ist der Garten des alten Railway Hotel in Hua Hin. In der fetten Erde würde auch ein in den Boden gesteckter Spazierstock Blätter und Blüten treiben. Deswegen heißt das Gesetz dieses tropischen Gartens Zähmung, Ordnung, Niederhalten. Die gesamte Anlage ringt dem Chaos der Fruchtbarkeit strenge Formen ab, in diesem Fall Tierformen. Mächtige Mammuts und zierliche Vögel, Scharen von Hasen und Hirschen, ein aus Liguster und Bougainvilleen gezüchteter Zoo, dessen Tiere sich in der Dämmerung in Bewegung zu setzen scheinen. Den ganzen Tag über sind Gärtner mit Scheren unterwegs, um selbst das kleinste Zweiglein, das vom Tier wieder zur Pflanze zurück will, zu kappen. Vielleicht muss ein Garten immer eine Art Gegenentwurf zur Umgebung sein. Die Gleichförmigkeit hat in der Architektur fast auf der ganzen Welt gesiegt. Lochfassaden und Reihenhauszeilen von Nord bis Süd und Ost bis West. Auch wenn das eine oder andere Dekorationselement verwegen aus der Norm ausschert, der Schuhkarton als Gestaltungsprinzip hat sich durchgesetzt. Da bleiben die Gärten, um sich von anderen zu unterscheiden. Und es ist immer wieder zum Staunen, welche Vielfalt auf gleichem Boden gedeihen kann. Dass in jedem Boden ein Garten schläft, habe ich vor ein paar Jahren in Israel gesehen. Nach einem ziemlich nassen Winter fuhr ich mit dem Schriftsteller Meir Shalev in die Wüste. Es war inzwischen Frühling geworden und Meir Shalev hatte ein neues Auto mit Vierradantrieb. Er wollte sich in der Wüste auf die Lauer legen und warten, bis andere Autos im Sand feststeckten, um sie dann im Triumph rauszuziehen. Ganz nebenbei versprach er mir einen erstaunlichen Anblick. Und er versprach nicht zu viel. Der Garten Eden, der lang im Wüstensand geschlafen hatte, war wach geworden. Die Hügel hatten plötzlich einen dichten grünen Graspelz und die Ziegen der Beduinen waren wie besoffen von all dem köstlichen Grün. Wo viele Jahre nur Felsbrocken gewesen waren, sprudelte eine Quelle und um sie herum wuchsen wilde Tulpen und Narzissen, Mohnfelder und bauchhohe Margeriten bedeckten den Sand. Ich traute meinen Augen nicht, sogar der Dornbusch aus der Bibel war da und er brannte tatsächlich mit 1000 feuerroten Blüten. Menschen wälzten sich in den Blumen, rissen sie büschelweise aus, waren auf ihre Weise genauso verrückt wie die Ziegen. Ein Auto nach dem anderen fuhr sich im Sand fest und Meir Shalev verbrachte mitsamt seinem neuen Jeep einen glücklichen Nachmittag. Gott oder die Götter, wer auch immer für diesen schwierigen Landstrich verantwortlich sein mag, sorgten in diesem Frühling dafür, dass sichtbar wurde, wie die Welt aussehen könnte. Das Ganze dauerte natürlich nicht lang. Der Rausch verflog, die Wüste bekam ihre fahle Farbe zurück. Aber die Erinnerung an diesen Garten Eden blieb seinen Besuchern und den Ziegen vermutlich auch. Was für Erde gibt es auf Erden? Schwarze, braune, gelbe, rote und weiße. Es ist wie bei den Menschen. In den bayerischen Gärten, schwarz, erdig und fett, wächst fast alles. Neiderfüllt schauen die Touristen auf die unter Blumen versinkenden Zäune und die meterlangen Blütenwasserfälle, die sich von den Balkonen stürzen. Man schiebt die Fruchtbarkeit gern auf die Luft des Voralpenlandes oder das gute Wasser. Aber es ist diese Erde, die den Gärtnern ihre Sache leicht macht. Wohlgenährte, gut gehaltene Gartenerde – die außer vielleicht ein paar Erbstreitigkeiten noch nicht viel hat durchmachen müssen. Es gibt lehmige und tonige Erde, Erde, die das Wasser nicht aufnimmt, sondern in Pfützen stehen lässt und nur zögerlich trinkt. Es gibt die saure, braune Erde, auf der der Rhododendron ganze Wälder bildet. Den Gefallen tut er seinen Liebhabern anderswo nicht. Was in manchen Gegenden im Norden oder in England unaufhaltsam wuchert, wird auf anderen Böden mühsam mit großen Gruben, in die der saure Boden gefüllt worden ist, festgehalten und gehegt. Kann sein, dass er trotz aller Liebesmüh kümmert, der Rhododendron. Komischerweise mag er Aristokratengärten, auch wenn der Boden nicht ganz stimmt. Auf hellem Kalkboden gedeihen Skabiosen, Steinkraut, Euphorbien und manche Heilkräuter. Sogar in der Ödnis alter Steinbrüche entdeckt man Blümchen. Sie sind klein und zäh, haben wunderschöne Farben, aber sie springen einem nicht ins Auge, sondern verstecken sich gern. Im thailändischen Dschungel ist die Erde rot. Das ist sie auch in den Kautschuk- und Bananenplantagen oder in den Parks und Gärten wie dem von Hua Hin, denen der Dschungel hat weichen müssen. Selbst unter den wüstesten Neubaugebirgen lebt er noch. Und seine fette Erde lauert auf die kleinsten Ritzen, um etwas hinauszutreiben aus dem Beton. Rote Erde gibt es auch bei uns. Nach ihr heißen im Ruhrgebiet Sportstadien und Schaustellervereine. Wann und wo sieht man eigentlich Erde? Wenn die Felder gepflügt daliegen, für kurze Zeit, nackt und schutzlos. Viele Menschen kennen Farbe, Eigenschaften und Vorlieben ihrer Erde gar nicht. Für sie ist Erde braun und zu 20 oder 50 Litern abgepackt in Tüten erhältlich. Sie ist mittlerweile ebenso ein Kunstprodukt wie die Pflanzen, die man hineinsteckt. Manche haben deswegen das Kompostieren wieder gelernt. Das ist eine Wissenschaft. Und es gibt so viele Rezepte für den ultimativen Kompost, wie es Komposthaufen gibt. Der Einsatz der selbstgemachten Supererde entlockt auch unwilligen Boden die eine oder andere schöne Überraschung. Verändern tut es ihn aber nicht. Vielleicht in 100 Jahren. Erde braucht Zeit. Zeit der Ruhe, der Erholung, der Abwechslung. Zeit hat aber niemand mehr. Und so gibt man ihr Medikamente, damit sie schneller tut, was von ihr verlangt wird. Manchmal helfen die aber nicht mehr. Und dann muss ein ganzer schöner Garten weggeräumt werden, wie einem herrlichen Rosengarten geschehen ist, den viele jedes Jahr bewunderten. Schön brotbraun hatte die Erde ausgesehen und hunderte von Rosenbüschen und Bäumen aller möglichen Sorten ernährt. Aber in ihr hatten sich Nematoden angesiedelt, winzige, in der Vergrößerung eklig aussehende Würmer, die nützlich sein sollen und schädlich sein können. Man kann sie paketweise bestellen, dann machen sie Dickmaulrüsslern und anderem Schädlingszeug den Garaus. Wenn sie aber in großer Zahl unter die Rosen geraten, gibt es keine Rettung mehr. Im Garten begegnen wir der Erde eigentlich nie mit Neugier und Geduld von Angesicht zu Angesicht. Entweder reißen wir etwas aus ihr raus oder pflanzen etwas in sie hinein. Sie nackt zu sehen, behagt höchstens dem Gemüsegärtner für kurze Zeit, bis Salat und Möhrengrün sie bedeckt haben. Im sogenannten Ziergarten hat sie bekleidet zu sein. Dem Erfindungsreichtum der Gartenindustrie sind da keine Grenzen gesetzt. Polster, Zwergstauden, kriechendes und sich verzweigendes Gestrüpp, Moose und was sich sonst noch eng auf den Boden legt, tausend und abertausend Sorten bieten sich an, dass nur keine Löcher, durch die man Erde sehen könnte, bleiben. Woraus besteht sie eigentlich? Die Frage ist nicht so dumm, wie sie klingt. Sie gilt zwar wie Luft, Feuer und Wasser als Element, von diesen allen hat sie aber vermutlich die komplizierteste Struktur. Ein Gemisch aus abgestorbenen Pflanzenteilen, Vulkanasche, zermahlenen Muscheln und anderem Urgetier ist sie. Eigentlich ein Friedhof für Totes und Nährboden für unzählige Mikroben, Bakterien und anderes Lebendiges. Sie verbirgt allerlei hingeschiedene Kulturen, Edelsteine, Erze und andere Rohstoffe. Wenn man torfige Erde in den Fingern zerreibt, spürt man die Pflanzenfasern. Was durch den Darm eines Regenwurms gewandert ist, bildet kleine schwarze Häufchen und ist allerfeinster Boden. Vergangene Zeiten haben in manche Gegenden fruchtbare Erde geschaufelt und andere hungern lassen. In Berggegenden spuckt sie Steine aus, jedes Jahr neue. Das ist gut, daraus kann man Mäuerchen bauen, damit sie nicht abrutscht. Sie braucht Halt durch Wurzeln. Wenn der Boden nicht eben ist, sonst wird sie weggespült. Manchmal ahnt man etwas von ihrer Vorgeschichte, zum Beispiel, wenn der Garten beim Gießen plötzlich durchdringend nach Pilzen zu riechen anfängt. Waldbodengeruch, woher auch immer er kommen mag. Erde ist ein lebendiges Wesen und liebt lebendigen Dünger, Blut und Scheiße. Blutmehl, Hornspäne, Pferdeäpfel, Kuhdung oder Guano, was auch nichts anderes als Vogelmist ist. Nur keine Fleischfresserfäkalien. Ich glaube nicht, dass all die appetitlichen Plastikflaschen mit geruchlosem, wasserklarem Inhalt und vielversprechenden Namen, die lausfreie und glückliche Riesenblumen verheißen, dem barbarischen Dünger von einst ebenbürtig sind. Erde schluckt und verdaut vieles. Aber manchmal kann selbst sie nicht verdauen. Als ich zum ersten Mal die Ebene von Verdun sah, auf dem Weg nach Paris, wusste ich nicht, wo ich war. Ich hatte das Schild nicht gesehen. Aber eine so düstere, abweisende Erde war mir noch nie zuvor begegnet. Obwohl das Schlachten schon so viele Jahrzehnte zurücklag, schien sich die Erde bis heute nicht erholt zu haben von dem, was sie hatte schlucken müssen. Man könnte denken, dass auf Todesfeldern eine besonders üppige Vegetation gedeihen würde. Das war hier nicht so. Krüppeliges, unwilliges Gewächs habe ich gesehen, von einem grauen Himmel niedergedrückt. Auf richtigen Friedhöfen dagegen ist die überfütterte Erde nicht unfreundlich und gibt den kleinen Vierecken, in die man sie zerteilt hat, an Fülle, was sie kann. Auf einem Friedhof meiner Kindheit gab es besonders schöne Apfelbäume und es galt als Kühnheitsbeweis, die Äpfel zu essen. Wir nannten sie Leichenäpfel. Vielleicht mag man der Erde wegen ihrer Verbindung zum Tod nicht so gern ins Gesicht schauen. Auch das Getier, auf das der Gärtner beim Graben stößt, löst keine Begeisterung aus, trotz mancher Nützlichkeit. Regenwürmer, Asseln, Tausendfüßler, Ameisen, Schlupfwespen, Engerlinge, sie mögen das Licht nicht, suchen so schnell wie möglich wieder im Dunkel zu verschwinden, sie machen abstoßende, huschende oder kriechende Bewegungen und man braucht eine gewisse Energie, um sich ihnen ohne Gänsehaut zu nähern. Sie haben mit Fressen und Verdauen zu tun. Sie können auch Großes langsam und geduldig im Dunkeln zum Verschwinden bringen. Diese Gedanken will man schnell los sein, also Erde drüber und sich freuen an den Dingen, die aus ihr wachsen. Erde zu lieben ist noch immer eine ganz verdächtige und kontaminierte Angelegenheit. Liebe zur Scholle, das Reaktionärste, was es gibt. Der kultivierte Gärtner redet also nicht von seinem Boden, sondern von dessen Möglichkeiten, verändert zu werden. Der Boden ist potenziell unwillig und feindselig und muss sich manipulieren lassen. Deshalb sehen wir Mais- oder Weizenfelder bis zum Horizont, keine Heckenstreifen mehr, keine Knicks, in denen Vögel wohnen. Die nostalgische Klage über die verödende Kulturlandschaft ist alt und abgenutzt. Wobei meines Wissens Saatgut, Feldblumen, Hecken und Vögeln viele ihre Stimme geliehen haben, der Erde aber eigentlich niemand. Sie ist einfach da und muss sich bearbeiten lassen, sie muss aufnehmen und wiederhergeben und für Verwesung ebenso sorgen wie für Neubeginn. Manchmal, wenn sie irgendwo völlig verschwunden ist, jammert man ihr hinterher und pflanzt ein bisschen Bergwald, damit sie sich festhalten kann. Aber auf den 100. Skilift wird nicht verzichtet. Das große Ganze kann der Gärtner nicht ändern. Seine Erde kann er aber fragen, was sie will, und ihr zuhören, ganz für sich. Und vielleicht geht es ihm dann wie der Dichterin Eva Strittmatter. Ich dachte immer, ich könnte mich trennen, wenn ich nur wollte. Das ginge leicht. Doch jetzt, was mich aus der Ferne erreicht, das werde ich niemals gut genug kennen.